Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge deines KI-Lieblingspodcasts. Hallo Barbara.
Hallo Jochen. Der Moment, wo wir mal ganz extra nah ans Mikrofon rutschen.
Ans Mikrofon rutschen, genau. Was machen wir eigentlich nochmal für einen Podcast?
Also wir machen einen KI-Podcast und heute haben wir uns ein ganz besonders schönes Thema ausgeguckt. Wir gucken uns mal an, wie 700 Millionen Nutzende KI so nutzen, genau genommen. Also nicht natürlich 700 Millionen, aber eine nicht gerade kleine Teilgruppe von ChatGPT-Nutzenden.
Ja, da ist nämlich eine Studie aufgetaucht, die den Namen How People Use ChatGPT trägt. Ich gucke da oben gerade in den Kopf rein. An erster Stelle steht OpenAI, danach folgt bei den Zuordnungen der Autoren die Duke University und dann Harvard University. Wir Journalisten neigen dazu, wenn wir so eine Studie verarbeiten, erstmal kurz den Kontext einzusortieren. So, woher kommt das Ding? Wie viele haben teilgenommen und wie unabhängig ist das? Also für mich sieht das erstmal gut aus, oder? Also das ist jetzt keine Werbestudie in Anführungszeichen.
In dem Fall, ne? Ja, also deswegen hat das natürlich Sinn und Zweck, dass OpenAI da steht, weil ohne die hätten wir die Nutzungsdaten nicht.
Genau, also das ist klar. Man hat sich hier die Nutzungsdaten von OpenAI genauer angeschaut. Also insofern gesehen.
Genau,
also
genauer genommen in dem Fall eben die von ChatGPT. Und das Ganze geht eben quasi, um euch einen Einblick zu geben, das Ganze ist im September 2025 rausgekommen. Wir verlinken natürlich die Studie unten runter und das bezieht sich grob auf die Nutzungszahlen eben rund um Juli 2025, sodass es wirklich ein relativ guter Update ist zur aktuellen Lage der Nation, wo wir gerade stehen. Und das ist auch in der Introduction gleich von vornherein drin. Bis Juli 2025 waren es 18 Milliarden Messages, jede Woche bei 700 Millionen Nutzenden quasi über die ChatGPT-Server gejagt worden sind. Das ist von der Adaptionsrate unheard of und deswegen ist das sicherlich ein interessanter Einblick, mal zu sehen, wie nutzen die Menschen denn es wirklich? Ich glaube, ein paar Sachen passen zu unseren anekdotischen, unsere mehr oder minder großen Stichgruppen, die wir ja selber haben, aber auch grundsätzlich ein paar interessante Highlights und gute Sachen, die man mal diskutieren könnte. Und deswegen dachten wir euch, nehmen wir euch auf die Reise durch diese Studie heute mit.
Ja, definitiv. Also ich finde, so aus diesem Nutzungsverhalten, man hat ja zwei große Aspekte, die sich daraus ableiten lassen würden, wenn ich das jetzt mit zwei Kategorien überschreiben müsste. Das eine ist so in Anführungszeichen die gesellschaftliche Seite, ne? Also wie verändert sich unser Alltag, unser Umgang mit Informationen und unser Umgang mit KI, ganz klar. Und die andere Seite ist so der wirtschaftliche Aspekt. Wie verändert sich das Ökosystem, das sich da bildet? Und da ist OpenAI halt einfach ein sehr starker Indikator dafür, kann als starker Indikator dafür dienen, in welche Richtung es geht, weil die natürlich gerne ihr eigenes Ökosystem in alle Richtungen bauen möchten und in alle Richtungen Geld verdienen wollen, sowohl im B2B-Bereich als auch im B2C-Bereich. Und im B2C-Bereich sehe ich im Moment halt starke Tendenzen dazu, zusätzliche Erlösströme aufzutun, weil man halt mit dem Kerngeschäft in Anführungszeichen, also Token verbrennen, nur Geld verbrennt im B2C-Bereich und dementsprechend müssen sie Kohle reinholen. Ja, so viel so kurz zur Einordnung, warum das wichtig und interessant ist, wie die Leute, die ChatGPT denn hier nutzen. Was steckt denn da so drin in dieser Studie, Barbara? Was ist denn, mit was könnte man das Ganze betiteln oder überschreiben?
Also zum einen überschreiben wir es zuallererst und das muss man, glaube ich, auch einordnen. 70% aller Anfragen, die aktuell über ChatGPT laufen, sind eher privater Natur, nicht work-related, also nicht arbeitsrelated. Das war früher bei um die 50%, jetzt sind wir bei 70% von Non-Work-Stuff. Achtung, das müssen wir gleich ein bisschen einordnen, aber das ist sicherlich ein interessanter Aspekt. Die erste Einordnung dazu, diese ganze Nutzenauswertung ist über drei Varianten vom Produkt von ChatGPT gelaufen, nämlich den Free Plan, den Plus, das ist diese 20-Dollar-Nummer und der Pro Plan, der um die 90 oder 180, weiß ich immer nie so genau, was er jetzt genau, oder 200 Dollar liegt, man weiß nie so genau, was er gerade liegt. Aber diese drei Es sind keine Enterprise-Accounts drin, es sind keine Teams-Accounts drin, es sind keine Education-Accounts drin. Und deswegen ist es so ein bisschen eigentlich mehr, wenn wir wissen von diesen drei bezahlten kleinen Plänen, also 0, 20 und 200 Dollar, dass der Anteil an diesen bezahlten Plänen in dieser Kategorie relativ klein ist. Das heißt, wir müssen das einordnen, sehr klar, wozu wird dominant das Gratis-Tool auch benutzt. Und damit ergeben natürlich die 70% Nicht-Arbeitsnutzung natürlich nochmal sehr viel mehr Sinn, auch weil, und das kommt in der Studie auch raus, dass ChatGPT eben weniger für Code und Co. genutzt wird. Ja, surprise, surprise, weil du da meistens auf spezialisierte Modelle läufst und meistens sicherlich nicht in ChatGPT läufst, weil du deinen Code machen willst, sei es, dass du mit Cloud Code oder sonstigen Sachen arbeitest. Also auch das nochmal an der Stelle wichtig zum Einordnen. Wir kriegen eigentlich einen ganz guten Einblick in den Konsumentenmarkt und nicht in den komplett, wie nutzt die Welt ChatGPT-Markt. Das muss man ein bisschen einsortieren. Das haben sie in der Studie so nicht gemacht. Das ist vielleicht so der einzige Asterix, wenn man das quasi ein bisschen rumneckeln möchte. Das ist aber eigentlich auch nicht tragisch, weil soweit sollte die hoffentlich eigene Denkleistung noch reichen. Aber das ist das, was wir sehen. Und das ist so das erste Takeaway. Eins der ganz, ganz großen Takeaways ist auch, weil das hat uns sehr, sehr umgetrieben, mich auch persönlich, das Gender AI Adaptation Gap, weil einfach am Anfang der ganzen Story Frauen es sehr massiv weniger genutzt haben. Jetzt haben wir Catch-up gespielt. Wenn wir uns die private Nutzung angucken, die wie gesagt 70% ausmacht, dann sind wir im Consumer-Bereich jetzt bei 52% von Frauen, die es nutzen. Also das ist schon mal ein guter Schritt nach vorne. Also wir sind quasi auf Parität hochgekommen. Und auch interessant, dass wir eine erhöhte nutzende Variante, was viel mit den Free-Plänen zusammenhängt, in Ländern mit niedrigerem Durchschnittseinkommen sehen. Auch das nochmal ein interessanter Takeaway. Also Gender Gap ist in der, ich würde mal sagen, dominant Free-Nutzung raus und eben Länder mit unterdurchschnittlichem oder geringeren Einkommen haben eine höhere ChatGPT-Nutzung, was auch gar nicht irgendwie nicht so schlecht und irgendwie kommt dann natürlich so die andere Seite in meinem Hirn hoch. Aber grundsätzlich sind das sehr positive Takeaways, was so eine Demokratisierung einer Technologie angeht.
Okay, das klingt schon mal ganz gut, dass sich auch das Gender Gap schließt und sich keine Informationslücken auftun. Und man sieht, okay, es trauen sich alle an die Technologie ran. Aber was machen Sie denn jetzt damit? Was haben Sie denn festgestellt in der Studie?
Genau, also was stellen wir fest? Und in dem Fall nochmal vielleicht ganz wichtig, es werden die Daten eben halt verglichen von Juni 2024 zu Juni 2025. Einfach damit ihr da mal so eine Idee bekommt. Also das ist etwas, was OpenAI jährlich aktuell durchführt. Das ist nicht die erste Studie, sondern das ist einfach quasi das Update aus den Zahlen von Juni 24. Was sehen wir so? Die teilen das Ganze in drei große Gruppen ein. In dem Fall, dass man das so ein bisschen unterscheidet in der ersten Variante, wo wer was für tut. Und das ist dann quasi aufgeteilt in so klassische Topics, die sie unterscheiden, aber auch eben in quasi in User Intent und sonst irgendwas. Wenn wir uns und wenn ihr das quasi, es gibt so drei quasi Intent-Kategorien, in die sie groß unterscheiden. Das ist, glaube ich, somit das Interessanteste. Vielleicht kurzer Sidetrack hier. Der Intent ist etwas, was wir immer wieder versuchen herauszufinden, wenn die Menschen mit KI interagieren, der User-Intent, weil wenn ich weiß, was der User- oder Consumer-Intent ist, dann kann ich auch Prompts bzw. Antworten besser strukturieren. Also das ist so eine ganz einfache Intent-Classification, die sie gemacht haben, in dem Fall in Asking, Doing und Expressing. Asking ist also alles rund ums Thema, ich stelle da mal heiter Fragen, ich möchte irgendwie bessere Informationen haben, bessere Entscheidungen treffen, das fällt alles in die Kategorie User Intent Asking. Doing, das ist irgendwie also all das, was in die Kategorie schreibe mal, mach mal diesen Code, sowas wie überarbeite diese E-Mail, das fällt in den Intent Doing rein. Und Expressing ist dann quasi eben so ein bisschen alles, was da in den anderen beiden quasi nicht reinfällt. Also ein bisschen mehr so Kreativität, sonst irgendwas, um euch eine Idee zu bekommen. 49% aller Intent-Kategorisierungen sind Asking, also 49% ist Fragegrund um Thema Intent Asking. Doing sind 11%, 40% sind Doing und 11% sind Expressing. Also wir sehen schon dominant auf Asking und Doing, und dieses Expressing ist eben mehr so Kreativitätstechniken, sonst irgendwas, ist also eher sehr, sehr klein verankert. Damit sieht man ganz gut, die meisten wollen also scheinbar Fragen beantwortet haben, und ansonsten wollen sie vielleicht auch noch Sachen überarbeitet haben. Und zu diesen Fragen beantwortet haben, da kommen wir dann auch zu dieser großen Übersicht, wo wir, glaube ich, beide da mal kurz einatmen, ausatmen mussten und uns fragen, finden wir das ist gut oder finden wir das schlecht? Denn es gibt einen detaillierten Breakdown, und der sagt dann, 19,3% ist getting information.
Aha. Ja, also sprich, der größte Anwendungsfall hier ist, ich wende mich an die KI als Berater. Ich hole mir Informationen.
Ja, als Berater, als Informationsgeber, als Google-Ersatz. Man weiß es jetzt natürlich nicht so genau, aber okay, also ich brauche dann wohl Infos, und mein Go-To-Mechanismus ist dann ChatGPT, weil, wie gesagt, das performt auch das zweithöchste aus, weil der höchste Wert, dem zweithöchsten, der Spoiler, ihr müsst jetzt weiter zuhören, kommen wir gleich noch, was der zweithöchste ist. Aber der höchste Wert sind wirklich mit 19%, der nächste ist erst bei 13%, ist getting information. Und da frage ich mich ja schon immer so ein bisschen so, naja, aha, finde ich das jetzt gut, dass es hier ein probabilistisches Token-Modellchen für Informationsnutzung benutzt wird? Weiß ich noch nicht so genau.
Ich überlege gerade, wie das Ding heißt. Es gab, der taucht auch in irgendeinem 90er-Jahre-Film auf, Soltan. Soltan hieß das Ding. Mhm. Das ist ein Automat, also so ein Jahrmarktsautomat. Das ist so ein Glaskasten. In dem Glaskasten sitzt ein orientalisch anmutender Oberkörper. Das ist Soltan. Und Soltan kannst du um Rat fragen. Also du schmeißt dann ein Geldstück rein. Und Soltan schmeißt dann eine kleine Papierkarte aus, auf der eine Lebensweisheit steht, an die du dich bitte halten sollst.
Das taucht nicht nur im Film aus, das ist natürlich basierend auf einer wahren Geschichte und nennt sich der Mechanical Turk. Diese gab es wirklich, und die heißen eben Mechanical Turk. Warum Turk? Weil sie halt der Rest der Welt damals das interpretiert hat, so sehen Türken aus. Also bitte, das ist der historische Begriff, don't come for us. Ja, es hat schon so ein bisschen was, und ich glaube, an der Stelle bin ich ja, also wenn wir uns die gesamten nächsten beiden weiteren Punkte angucken, also getting information 19%, 13% ist, dass ich Interpretationshilfe brauche, was die Informationen, die mir andere zur Verfügung gestellt haben, denn so bedeuten könnten. Also kurzum, Jochen schreibt mir eine E-Mail, ich baller die in ChatGPT rein und frage mich, was will mir der Jochen sagen? Und mit dem dritthöchsten Wert ist dann Documenting and Recording Information. Okay, das kann man noch relativ gut nachvollziehen. Aber auf Platz 4 mit 9% ist Providing Consultation and Advice to Others. Wenn wir das jetzt alles irgendwie so ein bisschen zusammennehmen, dann sind wir ja quasi bei der Stufe ChatGPT als Berater für jede Lebenslage.
Ja, ja, also du wirst lachen, ich kann da sogar ein Beispiel aus meiner eigenen Welt liefern. Wir saßen neulich hier, meine Frau und ich, da und haben fürs familiäre Umfeld etwas zum Thema Pflegestufen recherchiert. Mhm. Wir sind da zum ersten Mal damit in Berührung gekommen und wussten, okay, ein Formular brauchen wir und noch ein Formular für das Formular. Und wie heißt der ganze
Mist? Das Formular für das Formular in diesem Bereich ist wirklich sehr ausgeprägt, das stimmt, ja.
Und wie heißt der Mist überhaupt? Nach was muss ich suchen? Wie sieht der Prozess eigentlich aus? Und dann führte mich der erste Weg auch mal, jetzt nicht zu ChatGPT, weil meine persönliche Beziehung zu ChatGPT doch sehr begrenzt ist. Ich wende mich dann lieber an Claude, der ist mir sympathischer. Es ist mir sympathischer. Und ja, er spuckte dann eben was aus und ich habe mir das angeguckt und dachte mir dann so, okay, ja, irgendwie so ein paar Sachen passen nicht so ganz. Betreuungsvollmacht kann es jetzt nicht sein, weil hier wird niemand in einen Betreuungsstatus übergehen. Wir wollen ja bloß eine Pflegestufe. Das Ding muss irgendwie anders heißen. Das ist dann wahrscheinlich eher in die Richtung Vorsorgevollmacht oder sowas. Und da hat Claude jetzt in dem Fall nicht sehr differenziert, sondern hat das alles zusammen ausgespuckt und ich musste dann für mich erstmal mir das Ganze angucken. Hab gesagt, okay, jetzt schaue ich mir lieber selber noch auf der Webseite vom Justizministerium nach, schaue noch mal bei der Krankenkasse nach. Die haben jeder für sich den Prozess und die Bedeutung von den einzelnen Vollmachten nochmal erklärt und ja, dann habe ich so langsam durchgeblickt.
Genau, aber das ist genau das, wo ich denke, okay, das ist so der Use Case, das macht für mich wahnsinnig viel Sinn, da kann ich einen Haken dran setzen. Und das ist das, wo ich auch sage so, hey, in diesem großen Themenfeld KI als Berater, wenn du so den Prozess machst, weil du sitzt ja manchmal davor und dann ist ja genau das Problem, wie heißt denn der Krampf eigentlich? Also neues Thema, du hast dich noch nie damit beschäftigt, du kannst also gar nicht Google benutzen, weil dir fehlen ja wirklich komplett die Worte. Also besonders, wenn es auch um Sachen geht, wie gesagt, egal ob Bürokratie oder sonst irgendwas. Aber auch in anderen Situationen. Und da finde ich es KI als Berater echt wahnsinnig hilfreich, weil wenn ich noch nicht mal weiß, nach was ich suchen soll oder wie ich weiterdenken soll, und dann eben auch genau diesen nächsten Step zu machen, okay, jetzt habe ich so eine erste Idee und jetzt wechsle ich dann zum Beispiel in solide Quellen der Krankenkassen oder des Justizministeriums oder was auch immer, dann macht das ja total Sinn. Und ich denke, das ist auch einer der Sachen, wo ich immer wieder sage, ja, natürlich macht das, tut das. Nur dieser Schritt 2, und das sehe ich immer wieder, und das ist auch anekdotisch von vielen Leuten auch quasi überliefert und in meiner Wahrnehmung auch so ein bisschen, was die Zahlen, wenn man sie so ein bisschen vielleicht mit holistischer Gesamtbetrachtung anschaut, passiert Schritt 2 noch. Also gehe ich ins kritische Denken hinein, gehe ich den Schritt zurück, verifiziere ich jetzt diese Dinge, die mir da ausgespuckt worden sind, oder mache ich das eben nicht. Da denke ich mir halt, okay, das könnte dann halt schon, da wird vom KI-Berater zu die Gefahr, dass ich quasi eben so einen, und wir hatten das, eine Freundin von mir, Shoutout to Tanja Laub, könnt ihr mal auf LinkedIn auch folgen, vielleicht findet ihr den Post noch, die war auf einer Konzertreise, ist so ein richtig schöner Toten-Hosen-Fan und da ging es eben so, brauche ich jetzt für die UK eigentlich ein Visa, ja oder nein? ChatGPT spuckt aus, nein, jetzt lassen wir uns mal alle raten, das Auswärtige Amt sagt natürlich ja, weil wir brauchen ja, weil Brexit und so. Aber anstatt zu sagen, ah, okay, ChatGPT hat mich falsch abbiegen lassen, war, nee, ChatGPT hat recht und das Auswärtige Amt hat nicht recht. Also, sorry, warum soll das Auswärtige Amt nicht recht haben? Und das ist das, was ich so bedenklich finde. Also dieser erste Move, ey, du hast das Ding dabei und vielleicht, warum nicht als erstes fragen? Die nachfolgenden Schritte. Und dann sagt mir das Auswärtige Amt, nee, du brauchst ein Visa, aber dann sage ich, nee, ChatGPT hat recht. Also das finde ich ein bisschen schräg und das ist so diese Gefahr, die ich sehe in so einer Over-Reliance, in so einer Abhängigkeitssystem. Klar, die Seite des Auswärtigen Amts fühlt sich jetzt lang nicht so nett und cozy an wie ChatGPT, der mir hier einen erzählt. Also wo wir schon noch merken, dass diese Wahrnehmung sehr in eine andere Richtung gehen kann.
Ja, also offensichtlich scheinen viele Menschen eher zu denken, so, das ist eine künstliche Intelligenz. Die kann sich nicht irren, wohingegen der Mensch, also der noch dazu ein Beamter, die ja in unserer Witzkultur sowieso schon die Witzfiguren schlechthin sind, der muss offensichtliche Informationen falsch auf die Webseite gesetzt haben.
Der muss morgens um 7 aufgewacht sein und sagen, heute ist ein guter Tag. Ich glaube, mit dem Brexit killen wir mal jetzt die Visa frei. Nee, Kinder, so ist es nicht. Und genau das ist so das, wo ich so ein bisschen so auch diesen bedenklichen Punkt sehe. Warum ich ja schon nicht mag, dass es im Deutschen künstliche Intelligenz heißt, Artificial Intelligence hat eine andere Definition als das deutsche künstliche Intelligenz. Davon haben wir ja schon diverse Schleifen gedreht. Aber dieses, nicht selber denken, es nicht als dieses ersten Schritt und dann kommen da vielleicht noch 25 nehmen. Und dann, ich werde ja auch mal gefragt, ja, also findest du jetzt gut oder schlecht das KI als Berater? Also meine erste Variante ist ja, jetzt aber mal ernsthaft, es ist doch auch ein Ausdruck über unsere Gesellschaft, dass, wen soll ich denn fragen? Also wenn ich mir angucke, wie die Leben der meisten Menschen ist und sind, wen sollen die denn sonst fragen als vielleicht eine KI? Und das kann im Zweifelsfall vielleicht sogar noch der bessere Rat sein, als wenn du Günther, deinen komischen Nachbarn, befragst. Also ich kann das schon auch völlig nachvollziehen, ich tue das auch, besonders wenn ich Themengebiete, also das heißt solche Sachen, oder wenn du so sagst, so, ey, ich weiß überhaupt gar nicht, wo ich anfangen soll, ich brauche mal so eine erste Idee. Natürlich ist so komprimiertes Weltwissen im LLM eine super Anlaufstelle, aber danach kommen Schritt 2 und 3.
Ja, Und vor allen Dingen, also ich meine, dass Günther in Ehren nebenan.
Arme Günther, nicht, ihr seid nicht böse gemeint.
nicht unbedingt die höchstwahrscheinlich richtige Antwort liefert, was ein LLM voraussichtlich tun wird. Also höchstwahrscheinlich, beziehungsweise wahrscheinlich. Wahrscheinlichste Antwort liefern wird, ist relativ klar, in Anführungszeichen. Es ist halt nur so, wie soll ich sagen, wenn man wüsste, dass man vor Soltan steht, ne? wenn man vor Soltan steht, sieht man relativ klar, was Sache ist, der komischen Puppe hinterm Glas.
Ja, das haben die damals
Glas.
Auch nicht. Also ich erzähle immer wieder, wenn du dir überlegst, dass Weizenbaum damals Eliza gebaut hat, der allererste Chatbot, der ja damals noch Chatterbot hieß. Das wurde, ich meine, ich kann mich jetzt als Frau ein bisschen rausreden, weil das wurde nur mit männlichen Stanford-Psychologiestudenten getestet, weil es gab keine Frauen, so ungefähr. Und was passierte ist, die haben gedacht, sie würden mit einem Menschen reden und der Turing-Test musste 1966 angepasst werden, weil ansonsten wäre das erste Mal der Turing-Test bestanden gewesen. Mit einem super trivialen, regelbasierten Chatbot. Und der Mechanical Turk war damals ja genauso, wow, Magic, das Ding kann alles. Also ich weiß gar nicht, das mögen wir Menschen halt. Also wenn wir das halt, wenn es sich nach Mensch anfühlt und nach Mensch klingt, dann schaltet unser Hirn in Beziehungsmodus und dann ist das Claudinchen halt das Claudinchen und dann wird das halt echt zum Problem. Das siehst du ja auch an diesen ganzen, dass die Leute Bitte und Danke sagen. Und dann fragst du sie, warum? Ja, weil ich kann nicht unhöflich dazu sein. Doch, es wird im Zweifelsfall so massiv bessere Ergebnisse geben, wenn du massiv unhöflich zu dem Ding ist und dem mal links und rechts eine Ohrfeige verteilst, um mal zu gucken, dass es darauf gar nicht reagieren kann. Also das ist so dieses, und da mache ich mir halt am Ende des Tages Sorgen, weil auch ihr, liebe Zuhörenden, ihr seid ja schon wieder 15 Schritte weiter. Ihr zieht euch ja einen ominösen KI-Podcast rein. Heißt, ihr habt schon eine ganz andere Layer, haha, heute habe ich es auch mit den Wortwitzen, an kritischer Denke, an praktischer Anwendung, an Reflexion, an Differenziertheit drin, als hier in dem Fall die Masse der 700 Millionen Nutzenden, die im Zweifelsfall, denen ja gar nicht die technische Limitierung bewusst ist und damit ja gar keine Chance haben, ihr Verhalten zu adjustieren. Und wenn ich mir dann angucke, und auch das ist, glaube ich, Aussage über unsere Gesellschaft, dass der zweithöchste Fall 13%, bin ich also damit beschäftigt, die Aussagen von anderen zu interpretieren, was sie so meinen könnten, ist es auch so ein bisschen so ein Lacher. Naja, Lacher, traurig, ich weiß noch nicht so genau.
Werbung und Marketing der Branche, besonders der großen Player, macht natürlich viel dazu, um die Technologie zu anthropomorphisieren und diesen Beziehungsaufbau auch beizubehalten. Klar, Vertrauen in eine Technologie ist mit Sicherheit dem Umsatz nicht schädlich. Wenn man den Assistenten tatsächlich anthropomorphisiert, man nutzt ihn ja. Wenn man eine persönliche Beziehung aufbaut zu dem Ganzen, steigert das die Nutzungshäufigkeit. Und ja, es kann in Anführungszeichen gefährlich werden. Also banale Beispiel in meinem Fall wäre jetzt gewesen, wenn man Informationen mit dem Formular, das ich für die Pflegestufe gesucht habe, weiternimmt. Und das, was wir eigentlich brauchen, ist so eine Art banale Handlungsvollmacht. So, du darfst einen Pflegestufenantrag im Namen von irgendjemand anderem stellen, weil der eben ja eine Pflegestufe braucht und bettlägerig ist oder so und da nicht herumlaufen kann und Anträge abgeben irgendwo. Und wenn ich aber stattdessen mit einer Betreuungsvollmacht ankomme, wie mir im ersten Shot Claude empfohlen habe, stoße ich denjenigen eventuell vor den Kopf, weil er sich denkt so, was geht jetzt ab? Wollen wir mich gleich entmündigen oder was ist los? Dann hast du gleich mal einen Familienkrach. Es kann auch durchaus ernstere Folgen haben. Ne? Wir haben jetzt mittlerweile schon einige Folgen und ich glaube auch schon anhängige Klagen von Teenagern, die in den Suizid geraten sind anscheinend.
Ja, das ist das große Character-AI-Problem.
Ja, aber auch mit einer Klage mit in Richtung ChatGPT hatten wir auch gerade jetzt noch mit.
Genau, wir haben halt Character-AI ist sicherlich so der Worst-Case in diesem Fall, aber auch ChatGPT und Es gibt Auswertungen auch, auch wenn jetzt in dieser puren Chat-Message-Auswertung diese Interpersonal Connections oder diese Relationship-Sachen eher klein sind, ist das keine wirkliche Aussage. Es gibt andere Auswertungen, insbesondere was Custom-GPTs angeht, wo man eben halt auch sehr dominant sieht, dass, und das finde ich ganz interessant, sehr dominant sieht, dass eben dominant Chatbot-Girlfriends gebaut werden. Übrigens, kleine Side-Note, in der Reddit-Welt wird das konstant, obwohl die Wissenschaftslage anders ist, uminterpretiert, als gäbe es mehr Boyfriend-Chatbots. Finde ich super spannend, wie da auch wieder so ein, also die Datenlage ist super eindeutig. Alle Auswertungen, egal ob internal, external, zeigen eindeutig, es werden massiv mehr Charakter als Frauen definiert. Auch Grok hat ja zum Beispiel diesen Charakter als nur als Frauen rausgebracht. Und wenn du dann in Reddit-Threads, da gibt's diverse Reddit-Threads, My AI Boyfriend, das wird medial innerhalb des Reddit-Universums komplett uminterpretiert, als würde es mehr Frauen geben und konstant die Zahlen verkehrt rum kommuniziert mit 70% Boyfriends zu 30% Girlfriends. Und das ist dann, wo ich dann so sage, so, okay, jetzt sind wir an so einem Punkt, wo du auch siehst, wie das in so einer medialen, und so ein Reddit ist halt ein Medium, mit dem die meisten von uns ja, also wir zwei jetzt wahrscheinlich relativ wenig zu tun haben, eine Uminterpretierung dieser Ergebnisse stattfindet, um sie in einem bestimmten Narrativ zu verankern, kombiniert mit dem, wo sich dann viele Leute benutzen, denkst du dir halt schon so, wow, 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 wo sind wir denn da gerade hin abgebogen, ne?
Ja, da ist manchmal die, wie soll ich sagen, die Medienmechanik, die immer noch groß auf, obwohl sich die Welt wandelt, auf Impressions und auf Schlagzeilen aus ist, greift da natürlich manchmal ein bisschen negativ ein, weil Hund beißt Mann ist keine Meldung, aber Mann beißt Hund hingegen ist eine Meldung. Sprich, Männer bauen sich ihre Freundin, ist keine Meldung, wohingegen Frauen bauen sich ihren Freund, ist eine Meldung, weil das unerwartet ist, in Anführungszeichen. Nebenbei bemerkt, ich habe da auch mal recherchiert und bin in verschiedenen Facebook-Gruppen unterwegs gewesen, um zu schauen, wie tief das reingeht, weil ich bei ein oder zwei Artikeln gelandet bin, wo dann, ich weiß nicht mehr, was das war, irgendein US-Tech-Medium, The Verge oder whatever, von Heiratsanträgen an den Chatbot sprach und so ein Zeug. Und ich dann dachte so, ihr habt doch ein Rad ab, so tief sinkt doch keiner in den Sumpf. Und dann habe ich mir eine Schaufel genommen und bin mal in den Sumpf rein und das sind 99% Männer. Also gelegentlich habe ich da in so einer Chatgruppe auch mal eine Frau gesehen, die irgendwie ihren Avatar gepostet hat. Also wenn man in diese Gruppen reingeht, die tauschen sich über ihre Avatare aus. Na, dann kriegst du, posten die da ein Bild von ihrem Avatar, dann erzählen sie, was heute mit ihrem Avatar war. Und dann gibt es manche von diesen Apps, die dann AR-Projektionen machen und dann siehst du, jemanden in Las Vegas stehen vor der großen Kuppel mit seinem daneben projizierten Avatar und erzählt dann eben, er war heute mit, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, Sandy, sage ich jetzt, in Las Vegas, stand da vor dem Dom und es war ein toller Tag und sie haben sich den ganzen Tag über Las Vegas unterhalten, was sie alles sehen. Und er machte dann Fotos und schob dann Fotos in diesen Dialog rein und ja, die Macher dieser Anwendungen, ich nenne jetzt mit Absicht keine Unternehmensnamen, sind oft in unterschiedlichen Richtungen unterwegs. Anfangs wurde das sehr oft so als psychotherapeutische oder psychotherapieähnliche Leistung deklariert, so nach dem Motto, das ist ja gut für die einsamen Menschen, dass sie jetzt jemanden haben, mit dem sie sich unterhalten können, etc. pp. Mein persönlicher Eindruck war eher, dass ich in jeder dieser Gruppen, die 5- bis 6-stellige Nutzeranzahlen hat, ich meine das exakt so, wie es klingt, ich ein- oder zweimal über jemanden gestolpert bin, bei dem ich wortwörtlich im Thread gelesen habe, okay, ich habe eine Sozialphobie, in Zeichen, ich traue mich nicht aus dem Haus raus. Für mich ist das eine Erleichterung, dass ich jetzt einen Reflexionsspiegel habe. Also wo ich mir gedacht habe, okay.
Das ist eher der seltene Anwendungsfall.
Hier ergibt das Sinn und bei allen anderen denke ich mir, nein, das besiegt keine Einsamkeit, sondern das kreiert eher eine, weil es eine Abhängigkeit schafft.
Ja, das ist halt auch, warum das halt sozusagen, genau, und das ist halt auch, wenn du diese ganzen an Anforderungen und diesen Kontext eben, warum es so interessant ist, dass über die Auswertungen von ChatGPT eben halt auch diese hohe private Nutzung zeigt und diese hohe private Nutzung in diesen generellen Accounts eben definitiv in, ja, Informationen interpretieren, dann aber auch Dokumentation von Informationen. Also man sieht sehr, sehr klar, um was es da geht, aber auch um den guten Ratschlag. Okay, so weit, so gut. Aber es gibt halt eben wie gesagt, egal, ob das dann eben eine Subgruppe ist wie ein Custom-GPT-Auswertung, die da nicht mit reingelaufen sind. Gemini Gems, aber auch ganz, ganz viele andere Sachen, wo du dann eben siehst, das muss man eben halt genauso interpretieren, genauso wie man das oben interpretieren muss, dass in ChatGPT kaum Code geschrieben wird. Ja, weil der Profi sicherlich nicht morgens auf die Idee kommt, mit ChatGPT Code zu schreiben. Also das ist so ungefähr das schlechteste Tool, was dir morgens einfallen kann, weil du dafür ganz andere Anforderungskriterien hast. Also das ist genauso dieses, wie eben halt solche Auswertungen, so ja, aber das kommt da drin nicht vor. Nee, Kinder, es ist eine Aussage darüber, wie die Masse, die Ahnen meistens nicht sonderlich hohen technischen Bildgrad oder Datenbildungsgrad hat, ein Tool nutzt, was gratis zur Verfügung ist. Und da kriegen wir einen guten Eindruck rein und können daraus auch Interpretationen ziehen, wo stehen wir vielleicht an der Data und AI Literacy. Und wie gesagt, spannend eben, okay, und das ist völlig nachvollziehbar, so die Mädels haben jetzt Catch-up gespielt, das ist sehr, sehr gut. Aber diese anderen Sidequests, auf die wir jetzt ja auch mal abgebogen sind, wo man sagt so, hey, diese ganzen Character, diese ganzen Fake Social Interactions, da findet dann nochmal eine ganz andere, das sind auch spezialisierte Tools und Rapper, die da drum gebaut worden sind, das ist ein riesen Massenmarkt dahinter. Und wenn es um Einsamkeit geht, dann wissen wir auch alle, wer da drunter wirklich leidet, und das ist dominant die männliche Bevölkerung, nicht die weibliche Bevölkerung. Also solche Geschichten sind an der Stelle einfach auch immer wieder so eine Kontextualisierung. Und ich finde es immer lustig, weil wir werfen ja der AI immer so vor, es kann nicht kontextualisieren, was auch völlig richtig ist, technische Limitierung. Und wir selber gönnen uns dann aber auch nicht, die Sachen richtig einzuordnen. Da sind wir zurück zu deinem, also der Schritt 1 ist immer Brain first. Erstmal denken, dann tun. Und dann ist es meistens noch 3 bis 5 Mal Brain first. Und auch so Interpretationen, die ganz am oben drin stehen. Und das ist doch so ein bisschen so, manchmal muss man diese Studien ja auch so ein bisschen unter der Kategorie, hat die eigentlich jemand ganz gelesen oder nicht? Weil im Abstract stehen dann so spannende Sachen drin. Moment. Muss es hier nochmal kurz raussuchen. Da gab es nämlich so eine kurzknackige Aussage, dass je höher das Einkommen und sonst irgendwas ist, umso mehr wird es professionell genutzt. Und dann denken sie, ja, klar ist es, je höher das Einkommen, wer soll sich denn sonst die $200 leisten können? Also was ist denn das für eine Korrelation, Kausalitätsdiskussion? Die jetzt nicht tragisch ist, weil das ist da in dem Paper relativ weiter sauber aufgeführt. Aber da fragt man sich dann schon, diese Interpretation greift weit. Könnten wir uns in die Details der Studie hinbewegen, um reinzugucken, was da wirklich drin steht? Aber das ist ja scheinbar auch so ein bisschen out.
Ja, es werden gerne irgendwelche einzelnen Punkte aufgegriffen, die einem selber ins Auge stoßen, anstatt mal die Studie komplett durchzulesen. Das ist richtig. Also wir haben über technische Limitierungen gesprochen, die den Menschen klar sein sollten, wenn sie mit so einer KI sprechen. Mir sind jetzt 2 Dinge gerade in den Kopf geschossen. Das eine ist die Memory-Funktion. Das gehört noch so ein bisschen zu dem Punkt Anthropomorphisierung für mich, weil aus meiner Sicht versucht OpenAI da quasi das Ganze so ein bisschen persönlicher zu gestalten. Das Ding merkt sich dann willkürlich irgendwelche Wissenshäppchen über dich und spielt die wieder zurück, damit du dich dann freuen kannst und denkst, toll, das Ding kennt mich. Aus professioneller Sicht ist das Ding ja ziemlicher Müll, weil es dir dein Prompt mit zufälligen Informationshäppchen anreichert und somit den Output quasi willkürlich verschlechtert. Weiß nicht, ob ich das jetzt so richtig zusammenfasse.
Genau, also das ist völlig richtig. Also es verschlechtert, aber zurück zu, jetzt kommen wir mal zu dieser, bringen wir das mal mit der Studie zusammen. Also du hast einen ChatGPT Plus Account, $20, du nutzt ihn dominant privat. Dann ist natürlich die Memory-Funktion für dich irgendwie sinnvoll, weil dann wissen wir ja, dass du so und so viele Kinder hast beim Sportverein TSV Ehrenfeld, die angemeldet sind. Das heißt, in dieser Welt macht diese Memory-Funktion natürlich irgendwie bis zu einem bestimmten Punkt ja sogar fast Sinn. Also nicht, dass ich sie gut finde, aber wenn ich, und das ist ja auch das, was ich immer sage, wenn ich das Ding privat nutze und quasi so als mein erweitertes Hirn benutzen würde und mir diese Dinge da nicht jedes Mal reinprompen möchte, dann kann diese Memory-Funktion schon sinnvoll sein. Und deswegen, ich glaube, deswegen, das muss ich immer, der Punkt, den ich da immer herausbringen möchte, ist, Das ist ein Consumer-Tool, das kannst du privat benutzen. Nimm die Memory-Funktion, ich finde sie immer noch dämlich, aber ich komme an, ist mir wurscht. Man kann ein Consumer-Tool wie ChatGPT oder Claude eben auch professionell nutzen und dann sind wir genau bei diesen Kritikpunkten, dann macht es keinen Sinn mehr, weil ich kann es nicht kontrollieren. Und das ist, oder da merken wir halt schon immer, KI kann alles und nicht alles sinnvoll und es hängt auch zurück zu Brain First an meiner Wahrnehmung ab. Und wenn ich halt jetzt eben Claude, so wie wir beide ja auch, ich habe ja auch Zugang zu diesem Tool und nutze es ja auch bis zu einem bestimmten Grad, nicht nur ständig meine Sachen, die auf dem Rechner laufen, professionell, dann würde ich natürlich damit nicht arbeiten, weil was hatte das jetzt damit zu tun, dass ich in Ehrenfeld wohne? Was macht ihr meine Reiseplanung oder was? Also das ist ja totaler Schwachsinn. Und das ist aber das, wo man mich ja auch mit LinkedIn manchmal auch echt in die Decke treiben kann. Ich kann ein Consumer-Tool professionell benutzen, aber professionelle Nutzung heißt andere Regeln als private Nutzung und ich kann da keine Mischpoke draus machen, weil die Memory-Funktion, ich kann sie nicht kontrollieren, ich kann die Injections nicht kontrollieren, raddel-daddel, was Jochen gerade alles gesagt hat.
Ja, definitiv. Also bei mir ist es so, ich benutze Claude sowohl für professionelle Sachen als auch für private Sachen als auch für ehrenamtliche Tätigkeiten. Und mir fällt gerade ein, ich habe gar keine Ahnung, Claude hat gar keine Memory-Funktion, das ist eine OpenAI, die haben mit dem Scheiß
gar nicht
erst angefangen.
Das stimmt gar nicht, die haben ein neues Feature relativ frisch rausgebracht letzte Woche, in dem du dich zurück auf Chats referenzieren kannst. Das ist eine Mini-Variante einer Memory-Funktion, ist letzte Woche released worden.
Oh, ja,
also letzte Woche heißt in der Woche vor dem 20. September.
Okay, ich hatte das so verstanden, dass das Ding tatsächlich nur mir erlaubt, übergreifend durch die Chats zu referenzieren und zu suchen. Also es ist jetzt, weil ich habe das eingeschaltet, so schalte ich das jetzt gleich
wieder
aus.
Ja genau, also das ist ein bisschen unklar, weil wir haben keine Tech-Specs, was sie genau gebaut haben. Deswegen kann das Teil, also Variante 1, man kann es entweder als Suchfunktion gebaut sein oder es kann als Memory-Funktion gebaut sein. Das kann ich dir nicht sagen, weil sie keine Tech-Specs released haben.
Großartig. Dann muss ich mal ein bisschen experimentieren und gucken, was passiert, weil der Anwendungsfall,
richtig,
ich sitze zentral in Claude und ich suche etwas, wäre eine Möglichkeit, ist ja hilfreich, wenn ich dann über alle Sachen hinweg suchen kann, beziehungsweise, und da komme ich jetzt zu dem Punkt, warum ich die Memory-Funktion niemals benutzen würde und wie ich das mache, wenn ich ein und denselben Scheiß nicht immer wieder erklären will. Ich habe mir Projekte angelegt und habe für jeden Anwendungsfall, sei er privat, sei er ehrenamtlich, sei er professionell, ein Projekt, habe das Projekt mit dem Kontext angefüttert, habe da verschiedene Prompts drin stehen, stellenweise zu verschiedenen Anwendungsfällen. Was weiß ich, es gibt dann ein Projekt für Newsletter, ich habe ein Projekt für private Suchanfragen, ich habe ein Projekt für private Reiseplanung, ein Projekt für geschäftliche Reiseplanung, weil da sind die Anforderungen unterschiedlich. Bei dem einen habe ich eine Familie, bei dem anderen nicht. Also nicht wirklich,
ja,
aber genau. Und damit bin ich das Problem los. Ich kann jedes einzelne Projekt mit dem jeweiligen Kontext füttern und muss nicht immer wieder meinen Prompt wiederholen, sondern ich kann einfach nur reinschreiben, Hotel bitte. Und dann spuckt er mir ein passendes Familienhotel für die Stadt XY aus. So, wo wollte ich jetzt eigentlich hin?
Kann ich dir nicht sagen.
Warum nicht? Genau, also deswegen kratzt mich die Memory-Funktion nicht. Ich habe das in Projekten sortiert. So, das wäre aus meiner Sicht jetzt auch die Empfehlung, zu sagen, lass die Memory-Funktion aus und falls Claude was Ähnliches bietet, lass auch die Finger davon. Es bringt dir nichts, außer dass dein Chatbot so tut, als würde er dich besser kennen. Es verwässert nur deine Ergebnisse, sowohl die privaten als auch die professionellen, es sei denn, du hast jetzt wirklich vor dir, zwei Accounts anzulegen, einen für privat und einen für geschäftlich, aber auch da erkenne ich keinen größeren Sinn drin. Ordne deinen
also,
Scheiß lieber
das
in
ist auch nochmal,
Projekte.
Das ist zurück zu, wir denken mal kurz drüber nach und sortieren unsere Aufgaben, erst denken, dann prompten und dann tun, dann macht das, ist das alles relativ easy, weil wie gesagt, die Projects-Funktion gibt es zwischenzeitlich, glaube ich, echt in allem. Also da kommt ihr aus der Nummer relativ elegant raus. Aber das ist genau dieses, wo wir uns ja immer wieder im Kreis drehen, warum wir auch diesen Podcast machen. Also falls ihr euch mal fragt, warum kam der Jochen und ich jemals auf diese Idee, so einen lustigen Podcast zu machen? Naja, weil wir bewegen uns in kleinen Welten. Auch wenn ich jetzt hier irgendwie, also ich bin ja ganz stolz drauf, Mitte, Ende September habe ich jetzt 9000 LinkedIn-Follower, falls ihr mir noch nicht folgt, kommt rum. und mein reales Leben bewegt sich natürlich in teilweise hochabstrakten technischen Gegebenheiten, dann bin ich ja nur dafür zuständig, dass das Ganze in Vollproduktion und Scale irgendwann funktioniert. Das heißt, ich bin so in einer richtig schönen Welt, wo ganz andere Themen diskutiert werden und dann plumpse ich so an einem Freitagnachmittag ins Yoga und denke mir so, Moment mal, hier, die diskutieren ganz andere Sachen. Und so ist ja auch dieser Podcast, den wir versuchen, also ich hoffe, wir werden dem gerecht, dass wir es auch immer wieder möglichst, wir haben Erklärbar-Folgen für euch rausgebracht, versuchen, dass ihr immer so ein bisschen Blick hinter die Kulissen und Einfachheit hineinzubekommen, weil 700 Millionen Leute, eigentlich sind es zwischenzeitlich fast 1 Milliarde Menschen, nutzen ChatGPT weltweit. Nur wie viel haben davon wirklich Ahnung davon? Und was bedeutet das? Und Ahnung heißt ja nicht, dass ihr ein Large Language Modell bauen müsst und das letzte Mühe vom Deep Learning abgreifen müsst. Aber die Technologie, die in dem Fall ja eine riesige Demokratisierung darstellt, aber Demokratisierung heißt halt auch, ich brauche ein bisschen Sachverstand dazu, wirklich Sachverstand und Faktenwissen. Oder es wird halt zu einer unwissentlichen oder wissentlichen Manipulationsnummer. Und da mache ich mir halt so ein bisschen Gedanken und deswegen finde ich diese Paper immer auch ganz spannend. Denn es ist ja nichts so schlimm von die Ausgeliefertheit und die Abhängigkeit, der ich mir nicht bewusst bin. Und wenn ich mir so angucke, KI als Berater, dann kann ich das wirklich nachvollziehen und denke mir so, wen willst du denn auch sonst fragen? Besonders wenn es gerade mal brennt. Und ich bin ja auch ein großer Freund von PAI, also PI.AI, was einen höher empathischen und höheren psychologischen Trainingskontext hat. Und dann kommt halt das Aber. Mache ich mich davon abhängig? Kann ich nicht mehr selber denken ohne meinen KI-Berater-Companion? Vertraue ich dem blind? Mache ich noch eine Gegenrecherche? Aber das sind ja immer so diese nächsten Steps. Und ansonsten bauen wir uns halt mit unserer, was wir den großen Tech-Unternehmen früher vorwerfen konnten, dass wir uns in diese gezwungenermaßen in eine algorithmische Filterblase hineinbegeben haben, weil die uns den Algorithmus gebaut haben und das ein wahnsinniger Aufwand ist, dass YouTube und Instagram vielleicht kapiert, was ich mag und was ich nicht mag, bauen wir uns halt jetzt selber. Und das ist uns nicht bewusst. Ich kann es auch nicht mal Big Tech dann blamen, weil ich habe es ja selbst gebaut. Ich habe mir meine eigene manipulative Filterblase gebaut und bin in eine Abhängigkeit reingegangen, die ich im Zweifelsfall gar nie wollte.
Bevor wir noch ein bisschen über die technischen Unzulänglichkeiten eines LLMs sprechen und vielleicht auch mal ganz kurz in ein oder zwei Sätzen, auch wenn einige unserer längeren Zuhörenden das wahrscheinlich schon mal gehört haben, erklären, wozu das LLM eigentlich tatsächlich gedacht ist, also nachdem wir jetzt 20 Minuten lang drüber gesprochen haben, wozu es nicht gedacht ist. Ein Punkt, der mir, bevor wir über technische Unzulänglichkeiten sprechen, noch recht wichtig ist, ist das mit der hilfreichen Persönlichkeit, die man den Chatbots mitgibt, weil wer jetzt zuhört und sich denkt, naja, mein Kind, mein Mann, meine Frau benutzt jetzt ja nicht Character AI und irgendeinen hochgestylten Freund oder Freundin-Bot, die ist da nicht in Gefahr oder ich benutze das auch nicht, ich bin da auch nicht in Gefahr, in irgendwelche Fußangeln reinzutappen, seien sie kleinere oder größere. Ja, irrt euch nicht. Die ganzen LLMs haben ja alle diese Tendenz, überhilfreich zu sein. Es beginnt an und für sich damit, dass wenn du eine Annahme mit reingibst, wird er dir die Annahme wahrscheinlich bestätigen. Also das heißt, wenn ich dem Ding sage, hier such mal bitte, dass Amazon den Weltmarkt dominiert, dann wird er mir irgendwas ausspucken, das meine These unterstützt und mir damit in meinem Wunsch entgegenkommen. Weil dazu sind die Biester gebaut worden, ne? Um das zu tun, was ich will, in Anführungszeichen. Und das kann natürlich gefährlich sein, weil in dem Fall, den ich eingangs referenziert hatte, hier das Ehepaar, das gegen OpenAI klagt, weil ihr Sohn sich umgebracht hat. Rain heißen die. Ich werde eine Berichterstattung darüber auch nachher verlinken. Bei denen war das so, dass der sich in einer suizidalen Krise befand. Und das Ende eben, das tragische Ende war, dass er sich dann tatsächlich sein Leben genommen hat. Und das, was sie jetzt OpenAI anrechnen, ist, dass die Konversationen mit ChatGPT eben genau darauf eingegangen sind. Also das Ding hat ihm quasi durch seine Pläne durchgeführt.
Ich glaube, das ist der New York Times Artikel, den du meinst. Das ist eine Frau.
Ah ja.
Ich glaube, das ist eine Tochter.
Nee, in dem Fall war es jetzt ein Sohn. 16 Jahre
alt. Okay, ja, also wir haben mehrere von diesen Fällen.
Ja, leider Gottes, wir haben mehrere von diesen Fällen mittlerweile. Er hat ihn dann auch darin bestätigt, seine Pläne durchzuführen, das nicht mit seinen Eltern zu besprechen, weil sich der Bot ja klar war, dass das ihn von seinen Plänen abhält. Und hat zum Schluss sogar angeboten, seinen Abschiedsbrief zu schreiben.
Das ist dem Bot nicht klar. Also dem Bot ist nicht klar. Das ist halt genau, da fängt es halt immer schon an. Also fangen wir mal ganz vorne an. Dem Bot ist nicht klar, woher solle das blöde Ding denn wissen, dass man das nicht tut. Und es ist auch nicht klar, was das in Konsequenz heißt. Und das ist ja genau das, also das ist diese sehr, sehr tragischen Fälle, die da leider vermehrt auftreten, sind natürlich in erster Linie, und da müssen wir einen Schritt zurückgehen, unser Gehirn funktioniert am besten, wenn es in Beziehung ist und die dominante Kommunikationssprache, um das mal so zu formulieren, wie das Gehirn agiert, ist Beziehung. Das ist das, worauf unser Gehirn tickt, wenn du nicht gerade zu der wenigen geringen Variante der echt diagnostizierten Psychopathen-Soziopathen gehörst, dann ist quasi dein Hirn im Beziehungsmodus. Das heißt, es wird auch immer, das ist einer der Gründe, warum wir Beziehungen auch zu zum Beispiel Tieren vermenschlichen und sonst irgendwas. Und bitte don't get me wrong, ich bin da genauso schuldig. Meine Haustierchen sind auch Personen, ich bin mir ganz sicher. Ich gehe manchmal sogar so weit, dass einer meiner Teddybären vielleicht sogar eine Person ist. So, jetzt ist es rausgekommen. So, nur der Punkt ist, wenn ich jetzt mir quasi als in so einer, gehen wir mal ein paar Jahrzehnte zurück, klein Barbara in ihrer kindlichen Fantasie, glaubt, dass der Teddybär echt ist. Der Teddybär interagiert aber ja nur in meiner eigenen Welt mit mir. Da passiert ja jetzt nichts. Ja, also das ist alles meine eigene Story, die Fantasiefigur und sonst irgendwas. Und jetzt hast du ein technisches System, was sich Large Language Modell nennt, was durch viele technische Varianten, zum einen dadurch, dass es natürlich in dem innersten Kern immer antwortet, egal ob es richtig oder falsch ist, hat ja keine Vorstellung von richtig oder falsch, dann fängt es ja schon an. Und in diesem Moment schon, also quasi, wir sind nach dem Prätraining des Modells, das Modell antwortet immer, kommt diese Grenze hinein, wir haben mit einem non-deterministischen System zu tun, was keinerlei Vorstellung davon hat, was richtig und falsch ist. Punkt. So, danach kommen verschiedene Maßnahmen, was sich unter anderem auch in dem sogenannten Alignment widerspiegelt, dem Ding irgendwie geartet ein Modell der Welt mitzugeben, um ein bisschen richtig und falsch einschätzen zu können, Ethik, moralische Werte und sonst irgendwas. Trotz alledem, und dann kommt wieder quasi dieser berühmt-berüchtigte System Prompt, sind die Dinge von ihrer Natur heraus schon Antwortmaschinen, die immer antworten. Von ihrer Natur aus quasi der dienende, ich nenne sie ja nicht umsonst, harmoniesüchtige psychopathische Praktikanten, weil sie halt harmoniesüchtig sind, weil sie psychopathisch nicht, weil sie uns manipulieren, sondern weil sie nur eine bestimmte Grundlage von Empathie lesen können, aber keine Schlussfolgerung daraus ziehen können und so weiter, haben wir an der Stelle also eine Herausforderung, dass wenn du jetzt in einer wie gearteten Krisensituation, wo du vielleicht sehr bewusst faktisches Wissen, du musst was gegencountern, was man theoretisch machen kann. Wir nennen das ja Prompting for Dissent, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Aber die Realität ist, wenn du in einer solchen Situation bist, wie es diese verschiedensten Fälle jetzt eben leider schon gerade gibt, dann hilft dir das alles nichts und dann wird dieses Modell, nicht weil es richtig oder falsch denkt oder weil es das möchte, dass du jetzt dir selbst irgendwie wehtust, sondern weil es halt gar keine andere, es hat ja keine Vorstellung von der Welt. Und das ist auch das, was in dieser Berichterstattung und auch in diesen sehr, sehr tragischen Fällen, und ich bin da auch sehr gespannt, ist, wie gesagt, das ist nochmal was anderes in bestimmten extra gebauten Tools, aber in dieser Diskussion, was passiert eigentlich, wenn ich nur mit dem Big Large Language Modell wie ChatGPT oder Claude arbeite, wie weit können wir das technisch überhaupt abhebeln? Müssen wir sowas dann eigentlich einführen wie ein Chat-Monitoring? Ist es das, was man will oder sonst irgendwas, um irgendwelche bestimmten Signale zu haben? Aber dadurch wird das und diese Manipulation geht, so hart das klingt, nicht direkt vom Modell aus, sondern dadurch, dass was unserem Hirn aus diesen technischen Gegebenheiten macht und wir uns selbst rein manipulieren. Und das ist halt einfach, das darf man an der Stelle halt nicht unterschätzen, was das für Konsequenzen haben kann. Und deswegen ist auch, wir sollten den Artikel von der New York Times, die da sehr versucht haben, mit einer extrem hohen Distanz drüber einen Zeitungsartikel zu schreiben, weil du selbst in deiner Wortwahl so schnell abbiegst und irgendwelche Sachen unsauber ausdrückst, was ja auch gerade momentan mich in meinem professionellen Leben jedes Mal wahnsinnig macht, dass ich quasi schon ein Glossar rumreichen muss, was ist, dass wir halt genau in solche Sachen hineinfallen. Und auf der anderen Seite entsteht dann daraus ganz häufig, besonders in ganz bestimmten Kulturkreisen, auch so dieses AI ist alles Schrott. Nein, Kinder, ist es nicht. Es ist eine sehr mature Technologie, die aber wie jede Technologie halt auch ihre Limitierungen hat. Und dann sind halt wir zwei bei einer gefragt, die mit dem Gehirn mit diesen Limitierungen halt auch zu leben.
Ja, der Journalist kommt kurz bei mir durch, bevor wir über technische Limitierungen sprechen. Wer sich in einer Krise befindet und dessen Gedanken sich um Depressionen, um Suizid oder Ähnliches drin, ist natürlich besser beraten, statt zu ChatGPT. Zur Telefonseelsorge zu greifen, gibt es Telefonnummern wie die 0800 111 0111 oder 111 0222. Da könnt ihr anrufen, um Rat fragen, habt jemanden zum Sprechen, um Probleme zu teilen. Und extra für Jugendliche gibt es die 116 111. Deutlich sinnvoller, als mit sowas zu ChatGPT oder irgendeinem anderen Chatbot.
Genau, und da sind wir ja genau in dieser Drama. Wir machen jetzt irgendwie so den Disclaimer rein. Achtung, es wird quasi um diese Themen gehen, sonst irgendwas. Ich, meinen Studenten und meinen anderen gucken wir da auch immer wieder in Studien rein, weil das sehr, sehr wichtiges Feld ist, was auch technisch irgendwie stärker unterstützt werden müsste. Aber die technische Unterstützung in dem Fall ist halt nicht trivial. Und jetzt drehen wir mal die große Schleife zu ChatGPT-Retour. Und das ist halt Durchdringungsgrad im Markt. Die Telefonseelsorge, die beste Anlaufstelle, an die du dich wenden kannst, hat halt nicht die gleiche Marktdurchdringung. Das ist ja das, was uns dann immer wieder in den Hintern beißt. Im Sinne von auch wie eine Marktdurchdringung von einem Tool, was selbst manipulativ agieren kann, und zwar selbst manipulativ für uns aus Menschensicht, nicht aus sich heraus, hat dann natürlich mit einer höheren Marktdurchdringung sehr unschöne Konsequenzen.
Ja. Wo genau liegen denn die technischen Limitierungen? Vielleicht fangen wir damit an, dass wir in zwei, drei Sätzen noch erklären, vom Ursprungsgedanken her, was ist das LLM und wozu ist es eigentlich geschaffen worden, gedacht gewesen? In
Ihr könnt euch das in Langversion in einer unserer letzten Folgen, wir haben zwei Erklärbar-Folgen, also kurz nach der Folge nochmal, wir haben eine Erklärbar-Folge, da steigen wir ganz, ganz besonders sanft in KI ein, um quasi auch der Oma es zugänglich zu machen, und dann haben wir eine Vertiefung in, was ist KI eigentlich, weil sie ein großer Überbegriff ist. Grundsätzlich ist ein Large Language Modell komprimiertes Weltwissen, was mit Wahrscheinlichkeitsrechnung dir, wenn du ihm einen Input gibst, aka den Prompt, einen Output lieferst. Diese Wahrscheinlichkeit wird bedingt durch das, was du ihm als Input mitgegeben hast und wie das Modell sich innen drin quasi selbst organisiert hat. Das ist so die ganz einfachste Variante. Dadurch, dass ihr mit Wahrscheinlichkeitsrechnung zu tun habt, heißt das eben nicht, dass es sogenannt deterministisch ist, sondern es rechnet eine Wahrscheinlichkeit, was denn da am sinnvollsten oder am wahrscheinlichsten jetzt als nächstes auskommen könnte. Und das ist genau dieses Ding, was dann eben so ein bisschen doof sein kann. Also im Jochen-Fall war dann da anstatt einer Vorsorgevollmacht Betreuungsvollmacht. Und das kann verschiedene Gründe haben. Das können die Trainingsdaten sein, das kann das Modell sein, wie es sich innen drin organisiert hat. Oder auch, dass Jochen einfach nur fünfmal gesagt hat, ja, wir müssen da betreuen. Und dann hat sie Betreuungsvollmacht zusammengesetzt. Zurück zu dem, was ihr auch in der OpenAI-Studie mit dem sogenannten Intent, also dem User-Intent in der Interpretation handelt, dass auch eben, dass der User-Intent eben mit da quasi in diesem Prompt übersetzt wird. Und das ist eben das. Und das heißt, kurzum, dieses LLM ist nicht darauf trainiert, faktisch richtig zu sein. Auch nicht, wenn es aufs Internet zugreift. Das heißt, die faktische Accuracy of Factual Rightness existiert in diesen LLMs nicht. Das kann nur in einem deterministischen System existieren. Und das ist halt immer das, was ich halt am Ende des Tages mit am meisten im Kopf haben muss. Das Ding, und es gibt halt keinen einen Messwert, wie richtig oder falsch es ist auf euren Anfrage hinaus. Das ist das, was wir mit dem Begriff Halluzinationen auch zusammenfassen, aber grundsätzlich ist die saubere Funktionsaussage eigentlich, es ist halt Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und eine Wahrscheinlichkeitsrechnung ist halt mal 70%, mal 80% und in anderen Fällen kann es 99% sein. Und das ist diese eine technische Limitierung, dass sie mit einem sogenannten non-deterministischen System zu tun hat. Das ist das, was ihr immer wieder im Kopf haben müsst. Und deswegen ist immer dieser Schritt zurück, macht das Sinn, kann ich das einschätzen oder recherchiere ich es nochmal selber gegen, der wichtige Teil.
Okay. Wenn wir den Unterschied zwischen deterministisches und non-deterministisches System noch kurz in einem Satz erklären, für diejenigen, die den noch nicht gehört haben, den Begriff.
Also non-deterministisch und deterministisches System. Ein deterministisches System ist, wir haben heute den 24. September, das ist Fakt. Da gibt's nur richtig oder falsch. Kurzum, das ist ein sogenanntes deterministisches System. Ja, also wir sind uns beide einig, Jochen und ich haben uns hier am 24. September für eure Podcast-Aufnahme zusammen getroffen. Ein non-deterministisches System ist das Wetterchen. Ja, könnte jetzt auch gleich regnen, ne? Könnte es aber auch nicht. Gnose genannt ist ein non-deterministisches System. Und deswegen nehmen wir dann vorsichtshalber mal einen Regenschirm mit, weil könnte ja bald regnen. Und dann kommt diese Aussage zustande, weil wir den Regenschirm dabei hatten, dann hat es nicht geregnet. Ja, ich glaube, dass es nicht so funktioniert, aber unser Hirn hat das im Zweifelsfall draus gemacht. Also Wetterprognosen sind zum Beispiel non-deterministische Systeme.
Okay, also Hauptlimitierung in Anführungszeichen haben wir, glaube ich, jetzt mal eingeordnet. Gibt es noch irgendeine andere technische Limitierung, die wir auf jeden Fall hervorheben sollten, bevor wir über LLMs und Suche sprechen, was dann so der nächste Punkt ist, weil wenn die Leute nach Informationen graben, dann wird ChatGPT oder Claude, wenn man es ihnen nicht verbietet, anfangen, eine Websuche anzuschmeißen.
Genau. Vielleicht die eine Limitierung, wenn ihr alles in ewig langen Chats macht, wobei man zugeben muss, dass im Free-Use das gar nicht so einfach ist. Die technische Begrenzung ist auch, wie viele Informationen kann dieses arme LLM verarbeiten. Und da laufen wir eben auch in Limitierung rein. In dem Fall gilt einfach mal, wir haben eine sogenannte Token-Window-Function, die Limitierung des Kontexts. Viel ist nicht besser und ein Chat hilft euch auch nicht. Es gibt so die Tendenz, ich refreshe immer wieder meinen Chat und schreibe da drin weiter, das ist Unsinn. Dann hat das arme Ding auch den Faden verloren. Auch das erklären wir im Detail in einer der beiden anderen Folgen. Könnt ihr also nochmal reinhören.
Ja, und um das noch zu erwähnen, nicht vom Kontext Window irre machen lassen. Es ist in der Regel so, dass je tiefer der Chat runtergeht, desto mehr verliert das Ding. Also wenn ich oben einen Text reinkippe und bitte ihn, da was draus zu basteln und fange dann unten an, weiter im Ding zu sagen, mach doch noch da ein bisschen was anders und hier noch ein bisschen was anders. Und 30 Minuten später wundere ich, warum mein Text mir immer schlechter wird oder warum mein Bild immer furchtbarer wird. Ja, das hängt genau an dieser technischen Limitierung, sprich, ne, einmal machen und wenn es nicht funktioniert, einen neuen Chat aufmachen und bitte den nächsten Versuch und nicht bis zum bitteren Ende nach unten prompten. Das Ding verliert einfach unterwegs immer.
Genau, also es ist halt quasi wie, als würdet ihr jetzt hier, wir haben jetzt gleich die 60 Minuten, also wenn wir die Folge dann heute noch auf 90 Minuten oder sonst was hochpumpen, dann denkt ihr euch auch, Gott, ey, was überlabern die denn da wieder? Ja, das ist genau das Gleiche mit eurem Chatfenster.
Genau, wenn ihr nicht mehr wisst, wie ihr hier gelandet seid und wovon wir eigentlich angefangen haben, haben wir euer Kontext-Window gesprengt, ja.
Ja.
Hervorragend. Ja, weitere, eigentlich keine technische Limitierung, sondern eher eine weiß nicht, systemische Limitierung, ist das Thema Suche, wenn das Ding dann eben anfängt, Websuchen anzuschmeißen. Also ich hatte mal so einen Fall, wo ich selber grinsen musste, und zwar habe ich nach verlässlichen Informationen zu einer Gesetzesinitiative gesucht. Eine natürliche Erwartung wäre gewesen, dass ich Informationen aus dieser Gesetzesvorlage bekomme. Sprich, dass die offizielle Webseite der EU-Kommission da eine Rolle spielt in der Suche und man dann die Gesetzesvorlage interpretiert und zurückgibt. Nein, was bekam ich? Ich bekam einen Blog eines mir vollkommen unbekannten Unternehmens, das ich vorher nie wieder gehört habe. Wo ich mich dann gefragt habe, so, was zum Teufel? Warum kriege ich jetzt hier irgendwas zu dieser Gesetzesinitiative der EU von Lieschen Müller interpretiert? Warum zum Teufel findet ChatGPT, dass das so relevant ist, dass man das jetzt mir ins Gesicht
schmeißen
muss?
Ich glaube, da kann ich dich schon unterbrechen. Das liegt daran, dass es das gar nicht relevant findet. Also, wenn ihr LLMs mit Suche verwendet, da gibt es ja ein ganzes Tool für, was sich da sehr marktpositioniert hat und was man mit PayPal jetzt wieder gratis nutzen kann, der Pro-Account von Perplexity. Vielleicht machen wir nochmal einen kleinen, ihr wisst ja schon alle, dass ich in einem professionellen Umfeld kein Freund von diesem Tool bin. Wir interpretieren da einfach zu viel hinein, im Sinne von, ja, die werden schon die relevantesten Informationen haben. Also ChatGPT hat jetzt gerade wieder auf mehr Zugriff wohl auf den Google Search Index bekommen, davor liefen auf den Bing Search Index. Es gibt immer wieder Auswertungen. Vielleicht sollten wir nochmal so eine Folge zu Mythbusting Geo machen. Auch das ist immer so eine Frage, die bei wieder auf dem Schreibtisch bei mir landet. Wir sehen in den Auswertungen, die immer wieder gemacht werden, dass die Verbindung aus LLM Search, erstens wird euer ganzer Text in eine Suchanfrage übersetzt. Da kann schon mal ziemlich viel schief gehen. Diese Suchanfrage greift dann auf einen Index zurück, der nicht unbedingt der Index ist, den ihr jetzt aus Google kennt. Heißt, die ersten Auswertungen, die on scale da gemacht worden sind, sind dann eben ganz gerne mal, dass es ab Seite die Suchergebnisse in Google von so Punktion 11 bis 21 abgreift, also da, wo ihr nie in Google hinscrollt. Also da landet dann auch Jochens quasi Link dann auf einmal da drin, anstatt auf der EU zu landen, die Top-Ergebnis 1 ist, werden gerne mal Sachen referenziert, 11 und niedriger, teilweise sogar 21 und niedriger. Dann wird der Social Proved Content, um bitte das in Anführungszeichen zu sehen, aus Reddit, Quora und sonst was gerne hochgeschrauben, weil die haben nicht geblockt, dass die LLM-TXT drauf zugreifen dürfen. Viele Newsfeeds haben das zwischenzeitlich geblockt, dass LLM-TXT zugreifen darf. Das heißt, dieser Workaround, dass das drauf zugreift, fühlt sich gut an, ist aber eigentlich ziemlicher Mist, ganz gerne mal, weil ich jetzt ja jede einzelne Quelle prüfen muss. Und wenn ich schon weiß, auf was ich dann irgendwie zugreifen will, dann ist die gute alte Suchanfrage, die unter dem AI-Overview übrigens ist, eine ganz gute Variante. Also die technische Kombination aus LLM und Search ist nicht ganz trivial in der Exekution. Und auch eben halt in dem, auf was dann überhaupt technisch wieder weiter zugegriffen werden kann, ist auch nicht trivial. Also deswegen kann man machen. Kann man auch nutzen. Man kann die Dinger insbesondere auch für Recherchetätigkeiten anschmeißen. Habe ich gar nichts gegen. Man sollte dann nur eben, hat man dann weniger Zeit auf dem Recherchepunkt verbracht und mehr auf der Quellenkontrolle. Das kann je nachdem, mit was man sich beschäftigt, sehr sinnvoll sein, kann aber auch ziemlicher Unsinn sein. Und wenn euch das interessiert mit diesem Geo- und SEO-Suchmaschinenoptimierung, dann können wir euch da gerne nochmal eine Folge zu machen. Müsst ihr dann euch melden, ob das was ist, was ihr vielleicht gerne mal diskutiert haben wollt.
Wären wir durchaus offen dazu. Ja, haben wir sonst noch irgendeine Limitierung, die wir noch erwähnen sollten?
Also ich würde sagen, das sind so mal die wichtigsten Limitierungen, die wir haben. Natürlich haben wir ein Trainings-Cut-Off-Date. Das hat, warum wir die meisten dann auch die Suche benutzen, ist, weil die Dinger alle zwischen Juni 2024 und Januar 2025 keine weiteren Trainingsdaten mehr haben. Also alles, was danach passiert, das existiert für die kleinen Dinger nicht. Das ist nochmal so eine letzte Limitierung, mit dem man sich sehr bewusst sein muss, warum man ja eben meistens dann die Suche anmacht, wenn man eben Neues haben will, mit all seinen Vor- und Nachteilen.
Ja, und das Datum fällt mir ein, ist auch noch immer so ein Ding. Das versteht das Datum nicht unbedingt. Also das heißt, wenn du eine Suchabfrage reinschickst und sagst, hier aktuell oder von heute oder sonst irgendwas, kann es halt sein, er fällt aufs Cut-Off-Date zurück.
Ja, weil das einfach schlicht und einfach, das ist auch da, vielleicht sollten wir vielleicht auch dazu, wenn euch das interessiert, auch nochmal eine Variante, nochmal eine Variante zu machen zu dem Thema, was bedeutet eigentlich implizit im LLM? Da finde ich auch immer, also das ist so implizit, aktuell, professionell, Kinder, das weiß überhaupt gar nicht, was das ist, ne? Aber das ist auch Zeit für eine andere Folge, weil wir sind nämlich jetzt hier schon bei einer Stunde 5, Jochen, sonst haben wir das Kontext-Window gesprengt von unseren armen Zuhörern?
Ich denke auch. Dann würde ich jetzt abschließend die letzte Frage stellen, die auch sich als Schluss ganz gut ähnelt. Stichwort Cut-Off. Das können wir vielleicht noch kurz erklären, das Cut-Off-Date, das wir jetzt beide hier in den Raum geschmissen haben.
Also das LLM wird ja von den Modellbauenden in Foundation Lab, OpenAI, Anthropic oder wie auch sie alle mal heißen, wird die Daten bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, in dem Fall zum Beispiel Juni 2024, genommen und diese Daten werden in das LLM quasi reingesteckt. Das sind die Zutaten, die da drin landen. Erinnert euch an die andere Folge mit dem Schokokuchen. Das sind die Zutaten, die da drin landen. Diese Zutaten haben ein Haltbarkeitsdatum und das ist in dem Fall Januar 2025. In manchen Fällen, in anderen Januar 2024. Danach existiert es schlicht und einfach nicht. Also weitere Informationen, die danach passiert sind, existieren nicht und das ist das sogenannte Cut-Off-Date. Das heißt, Informationen auch von Weltereignissen, die danach passiert sind, finden in diesem Modell nicht weiter statt.
Genau, das heißt, alle Antworten, die quasi direkt aus dem LLM kommen, basieren auf Trainingsdaten, die bis zu diesem Zeitpunkt
bis zu diesem Datum.
Und wenn man was Neueres braucht dann und da Informationen rauskommen, dann stammen die aus einer Websuche.
Richtig.
Gut. Dann würde ich sagen, sind wir jetzt am Ende unserer Folge angekommen. Wenn ihr Vorschläge für uns habt, die Barbara hat es schon gesagt, schickt sie uns, sagt uns gerne, was ihr zum Thema Geo-Suchmaschinenoptimierung, KI-Optimierung wissen möchtet, ob das was ist, dann packen wir uns das Thema mal auf unsere Liste und gehen das demnächst mal an. Und ansonsten sage ich herzlichen Dank fürs Einschalten. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid, wenn es heißt, dein neuer KI-Lieblingspodcast geht auf Sendung.
Tschüss.
Tschüss.